Sehr geehrte Damen und Herren, wir vom Theologie von Fasting dürfen Sie sehr herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Für alle, die heute zum ersten Mal bei uns sind, möchten wir das Programm kurz vorstellen. Entsprechend dem Motto Theologie vom Fass wird es zwei Halbe und ein Stammball geben. Die erste Halbe ist ein spannender Vortrag, dann gibt es eine kurze Pause und in der zweiten Halben habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann darf ich das Mikrofon an meine Kollegin Barbara weitergeben.
Ja, es ist uns eine riesengroße Freude, dass heute aus der Schweiz extra zu uns gekommen ist der Leiter vom Missionswerk Campus für Christus, der Vierfachvater, Ehemann und Autor Andreas Boppertz gekommen ist. Herzlich willkommen!
Danke. Die freut's mich auch. Habe ich schon gelernt. Ich habe mit Barbara die ganze Zeit geschrieben, hin und her, und dann sieht man sich zum ersten Mal und sagt, ah, Barbara, freut mich! Und sie sagt, Mia. Was ist, heißt sie plötzlich Mia? Ich check das nicht. Last in Translation. Wir sind uns ja eigentlich so nah, Österreich und Schweizer. Gut, ihr fährt besser Ski, aber sonst sind wir uns sehr ähnlich. Aber die Sprache ist schon immer so ein Ding, ne? Ich bin zum Beispiel verloren, wenn ich da bestelle. Roland und ich haben da gegessen. Bei Speisekarten bin ich immer gerade, da bin ich gerade out of order. Also ich meine, habt ihr mal eure Speisekarte studiert? Ich meine, ein Fremder wie ich, was Blunzen, was ein Blunzen? Da bist du ja irgendwas. Ich habe nur Hallo gesagt. Hallo.
Ja, Bobby, wir warten auf deinen Vortrag.
Ah, das ist es. Also super. Ja, da werde ich natürlich jetzt nervös. Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen. Bier. Ich trinke gar kein Bier, aber das steht hier, weil es Werbung ist. Wahrscheinlich. Ne? Ich mache das mit dem Wein dann. Da bin ich gern dabei. So, schön. Ich würde mit euch sehr gerne über das Thema Chaos nachdenken. Die Chance deines Chaos. Könnt ihr mal mit der Hand zeigen, wie gern ihr Chaos mögt? Also 0 heißt mit einer Hand, ja? 0 heißt überhaupt nicht, 5 ist total toll. Bring mir Chaos. Könnt ihr mal mit der Hand zeigen? Und jetzt bitte. Kurz überlegen. 3, 0, 1. Was heißt das jetzt, wenn du so machst, ist das jetzt Chaos ist top oder also eine 1? Ja. Aber als Chaos lieber aber. Das ist so spannend, weil grundsätzlich mag der Mensch Chaos nicht so. Auch wenn er sagt, ich bin abenteuerlustig, ich mag, wenn Dinge drunter und drüber gehen. Nur weil du chaotisch zu Hause bist, heißt das nicht, dass du Chaos magst. Meine Frau ist sehr chaotisch. Und sie kompensiert das mit einer ganz starken Strukturiertheit. Ich denke sehr linear und strukturiert. Ich habe auch Mathe, Physik, Bio und Chemie studiert. Das ist so mein Background. Und ich kompensiere das mit ein bisschen Chaos im Leben. Also ich bin dann auch beim Reden, ich bin ganz linear vorbereitet. Ich weiß genau, wo ich durchgehe. Und dann liebe ich es, ein bisschen Chaos zu machen und mich selber ein bisschen aus dem Schwung zu bringen. Es ist ja manchmal überraschend, was da rauskommt dabei. Chaos ist so etwas, das ist unangenehm und der Mensch probiert oft Chaos zu verhindern. Also wir haben so unsere Coping-Strategien, wenn Chaos ins Leben kommt. Wer liebt es zu sagen, ich bin in einer Ehe, die ist jetzt im Moment gerade ziemlich chaotisch. Ne? Facebook-Status, Beziehung chaotisch. Das ist ein bisschen uncool. Ne? Ich bin einer, der mag Chaos nicht zwingend. Ich bin ein Schweizer Bünzli. Die mögen es gerne so, wie es immer ist. Die essen immer dasselbe im Restaurant, wenn sie mal was finden, das gut ist. Da bestellt man nicht plötzlich Blunzen. Das ist ja gefährlich. Blunzen klingt ja schon gefährlich. Ja? Ich mag es geradlinig, linear und klar. Und ich habe lernen müssen, dass das Leben nicht so läuft. Das Leben produziert ständig so ein Müllchaos. Also heiraten ist ja schon mal Chaos. Weil da ist nicht nur ein Egoist da, sondern das sind zwei Egoisten, die zusammen leben müssen. Das ist irgendwie in der Beziehung drin immer ein bisschen chaotisch. Bringt meine Pläne durcheinander. Dann Kinder haben, Leute. Sag nicht, überlegt euch nochmal. Nein, das ist toll. Kinder sind ganz toll, wenn sie schlafen. Natürlich nicht. Ich lieb's. Ich habe 4 kleine Mädchen. Das ist so. Übrigens, die eine heißt Lynn. Und ich bin jetzt in Linz. Die hat das Gefühl, Linzer Torte wurde wegen ihr erfunden. Die Linzer Torte muss ich ja nach Hause bringen. Also diese Märchen, die sind super cool, aber die bringen Chaos in mein Leben. Ich habe geplant, genug zu schlafen und dann machen alle vier gleichzeitig Bauchgrippe. Toll. Ich bin übrigens noch kontaminiert, gell? Nein. Und die Frage ist immer nicht, wann Chaos, ob Chaos kommt oder nicht. Die Frage ist immer, wann Chaos kommt. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf Chaos? Und das Natürliche, so, eben, wir können schon sagen, ja, fünf, ich finde Chaos toll, aber wenn dein Leben dann wirklich mal so voll im Chaos ist und deine Beziehungen im Chaos sind, dann will man eigentlich eher aus dem Chaos raus. Und der Mensch hat dann seine Strategien, sich zu separieren. Die Menschen, die Chaos bringen, weil sie nicht so denken wie du, die tut man irgendwo anders hin. Und dann gruppiert man und separiert man sich immer da, wo man sich wohl ist, und man wird immer kleiner. Beim Älterwerden hat man immer einen kleineren Freundeskreis, ja. Auch wenn Facebook dir suggeriert, dass dir 300 Leute folgen oder so, oder du bist Freundin. Der Freundeskreis wird kleiner, weil man komplexer denkt und man merkt plötzlich, diese anderen Leute, die bringen Chaos da rein. Die Frage ist, wie können wir beginnen, mit Chaos freundlich umzugehen und zu erleben, dass Chaos eigentlich die Grundlage des Lebens ist. Und dass dein Leben einen gesunden Schuss Chaos braucht, damit Leben geschieht. Ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip, das ich so in der Bibel wahrnehme, dass manchmal Gott Chaos zulässt, damit nachher Leben geschehen kann. Und das sind die unangenehmen Momente deines Lebens. Da, wo Gott beginnt, Chaos zuzulassen. Vielleicht Chaos in deinen Gefühlen, Chaos in deinen Plänen. Glaub mir, ich habe ganz viele Pläne für mein Leben gehabt. Einer, der überhaupt nicht geplant war, war, dass ich irgendwann mal predige oder Vorträge halte. Überhaupt nicht. Ich war irgendwie gläubig, so meine Eltern waren gläubig, da macht man mit. Und irgendwann in meiner Jugend habe ich gemerkt, bei Gebeten, da funktioniert tatsächlich was. Es sind Dinge geschehen, die, ja, Wunder ist ein großes Wort, aber die waren zumindest wunderlich, ne? Und dann beginnt man selber so ein bisschen zu glauben und nabelt sich ab vom elterlichen Glauben und man hat seine Fragen und ich habe nie wollte ich predigen. Und dann hat mich Gott erwischt mit einem ganz starken Erlebnis, das ich hatte, wo ich gemerkt habe, da gleist eher was auf. Und ganz oft ist ja das, was wir nicht wollen, ist nicht, Gott drängt uns nicht in Dinge hinein, die wir nicht wollen. Das ist nicht so sein Typ, aber er drängt uns in Dinge hinein, die für uns stimmig sind. Und das ist oft, was wir nicht wollen, weil, der Paulus schreibt es in der Bibel, unser Herz rebelliert, unser Geist, der menschliche Geist rebelliert natürlicherweise oft gegen Gottes Geist. Habe ich immer wieder so erlebt. Immer Dinge, die ich nicht wollte, die habe ich abgelehnt, das mag ich nicht. Predige zum Beispiel wie doof. Ich bin jetzt Missionar. Ich leite ein Missionswerk mit 130 Mitarbeitern und wir sind in 90 Ländern, haben wir Projekte. Und ich habe keine Ahnung, was ich tue eigentlich. Und ich wollte da nie hin. Aber jetzt, wo ich da geendet bin, frag mich nicht, wie das gelaufen ist, längere Geschichte, aber jetzt, wo ich da bin, sage ich, es gibt nichts Schöneres. Ich würd mit niemandem tauschen. Aber es war das, was ich mir nicht als Plan für mein Leben ausgewählt habe. Und da ist Chaos passiert und Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und dann endest du da, wo du denkst, da wollte ich nicht hin, aber es ist gut. Es ist richtig. Und man muss sich dann manchmal mit dem Chaos versöhnen. Und nicht einfach ständig dagegen ankämpfen. Ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, geskypt. Der hatte Pläne, seine Organisation zu übergeben, Leiterschaftswechsel, wichtiges Ding, große Organisation, 160 Mitarbeiter. Und hat das alles geplant und die haben uns in Zukunft gestaltet und alles, was da kommt. Und in diesen Prozess hinein, wo alles eigentlich sauber läuft, alles klingt gut und der kann in Würde und Ehre zurücktreten und das übergeben, da bricht ihm sein Partner in der Geschäftsleitung aus Gesundheitsgründen weg und dann ein paar Monate später steigt der Geschäftsführer aus gesundheitlichen Gründen aus. Und plötzlich ist gar niemand mehr da, der das Ding halten kann und der ist jetzt wieder drin und muss jetzt wieder machen. Und die Frage ist, das ist ein Riesenchaos, das ist ein großes Unternehmen. Die Frage ist, wow, Leute haben ihn gefragt, haben gesagt, wow, was läuft da, das ist eine Krise, oder? Und er sagt, ja, es ist ein Riesenchaos. Was für ein wunderbarer Moment. Das hat er im gleichen Satz gesagt. Das ist ein Riesenchaos. Was für eine wunderbare Situation. Denn oft braucht es Chaos, damit wir überhaupt vorwärts kommen. Wenn Dinge festgefahren sind, gerade in unserem Leben, dann ist der erste Schritt, dass wir zulassen, dass es da etwas rüttelt und dass da Dinge durcheinander kommen und dass da Dinge sich wieder ein bisschen aufweichen. Es braucht nicht viel, dass manchmal Chaos entsteht. Ja? Die Frauen wissen das bei ihren Emotionen. Ja? Wir Männer müssen dann lernen, dass da nicht Lösungen gefragt sind. Ich bin seit 14 Jahren verheiratet, seit 18 Jahren in der Beziehung. Ich lerne bis heute noch, nicht ständig mit Lösungen zu reagieren. Wenn meine Frau Tamara kommt und für mich irgendwie emotional Chaos produziert in unserem Beziehungsgefüge. Sie will dann einfach mal reden. Das verstehe ich ja schon gar nicht als Mann. Einfach mal reden. Ich habe dann schon drei Lösungen, die alle ganz sicher funktionieren. Und sie will einfach mal nur reden. Sie sagt, ich brauche jetzt keine Lösung. Kannst du einfach mal zuhören? Ja, kann ich, ist aber schwierig. Weil eigentlich ertrage ich Chaos nicht. Ich will mein Leben geregelt haben. Ja? Das ist so mein Grundtypus. Und es braucht ganz wenig, dass das Leben ein bisschen aus dem Fugen gerät. Der Roland, oder? Jus studiert, ja? Der Richter bis zum Gericht so. Wenn die Richter da, ich habe gerade eine Geschichte gehört von dem Richter, der hat geschielt. Ich glaube jetzt nicht, dass die Geschichte wahr ist, aber es ist zumindest amüsant und unterhaltsam. Der Richter, der hat geschielt und hatte drei Angeklagte vor sich. Und der hat den ersten gefragt, so, und jetzt sagen Sie mir mal Ihren Namen, ne? Und dann hat der zweite geantwortet, ich bin Hans Sommer. Und dann hat er den zweiten angeschaut und gesagt, ich habe nicht Sie gefragt. Das hat der dritte, ich habe auch nichts gesagt. Ja, der ist nett, ne? Ja. Braucht nicht viel und schon ist Chaos im Haus. Ja, braucht gar nicht so viel. Und das Ding ist ja, dass wir manchmal im Leben tatsächlich Dinge loslassen müssen, um in was Neues hineinzukommen. Und sobald wir loslassen, heißt es Chaos, weil wir klammern uns ja ganz natürlicherweise an Dinge, die uns festhalten. Ich weiß nicht, das ist ein Glaubensparadigma, wo wir sagen, ich bin so aufgewachsen, genau so ist es richtig. Ja, wahrscheinlich bist du schon richtig, ja. Ist aber auch okay, mal um eine Ecke zu denken. Das ist noch nicht ketzerisch und das brennt noch kein Scheiterhaufen. Aber denk doch mal. Ja? Oder du denkst, meine Finanzen oder meine Ausbildung, meine Beziehung oder mein Social Media, da kann ich mich halten. Ja? 300 Likes pro Foto und wenn es nur 290 hat, dann lösche ich das Foto wieder. Ja? Das sind so wirklich moderne Gesellschaftskrankheiten, die sich entwickeln da. Wir suchen nach Halt im Leben und manchmal sagt Gott, ich möchte mit dir irgendwo anders hin. Du musst loslassen. Um irgendwie ein neues Land zu entdecken, müssen wir das alte Ufer loslassen. Das ist ganz einfach und ganz logisch und doch kriegen wir es nicht hin. Weil es gibt uns irgendwie so Sinn und es hilft, etwas zu halten. Es gibt eine Weisheit der Dakota-Indianer. Es ist nicht, glaube ich, nicht aus der Bibel. Ja. Aber trotzdem hilft es. Ne? Ich möchte euch die mal vorlesen. Da heißt es, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Du, der ist gut. Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Das Leben ist nicht für den Tod konzipiert. Das Leben ist für das Leben konzipiert. Alles, was Gott im Leben schafft, ist Leben produzieren. Er möchte beleben, er möchte mit dir Leben schaffen. Er möchte Frucht bringen. Johannes 15, nicht einfach ein bisschen Frucht. Das heißt, vom Weinstock und bitte. Viel Frucht, zweimal muss es da gesagt werden, damit Sie das verstehen. Viel Frucht. Und jedes Leben hat seine eigene Frucht, aber es heißt Leben produzieren. Das ist unser Ding. Und nicht irgendwelchen toten Dingen nachjagen oder irgendwelche toten Pferde reiten. Die machen uns nicht glücklich und bringen uns nirgendwo hin. Aber ganz oft beleben wir diese toten Pferde, weil wir sie so lieb gewonnen haben. Ich würde sagen, lass diese toten Pferde endlich mal sterben. In der Schweiz könnte ich sagen, iss die Pferde. Ne? Esst ihr auch Pferd? So auf dem Grill? Ja, viele Nationen machen das nicht. Wir Schweizer, wir mögen das. Ja? Das schockt dann die Engländer unglaublich. Ja? Die Deutschen, wenn ich da ein Pferd auf dem Grill suche, sage immer, ich mag Pferde unglaublich, mit so einem Kräuterbutter und so. Na super, ich hätte Freude, meine Kinder würden sich mal einen Pony zutun, das wäre nicht lang da. Nur noch Haltungsstall. Da war nochmal so ein Pferdefleischskandal. Habt ihr mitgekriegt? In der Lasagne in Europa. In der Zeitung, in der Lasagne war gar kein Rindfleisch, es war Pferdefleisch. Alle schockiert, die Schweizer, yeah, wo gibt's die? Chaos. Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Das ist eigentlich eine Unternehmensphilosophie, weil in einem Unternehmen wird ganz oft, die Kirche als Institution macht dasselbe und wir als Privatperson übrigens auch, aber in Unternehmen machen wir genau das, wir versuchen manchmal verzweifelt, etwas, das schon tot ist, wieder zu beleben. Wir versuchen eine Marketingstrategie, an der festzuhalten, obwohl sie gar nicht mehr funktioniert. Das ist wie wenn wir heute immer noch Schallplatten verkaufen wollen, verzweifeln dann alle, es gibt noch Nerds, die sie kaufen, ja, es ist cool, aber mit Spotify und allem Zeug braucht es keine Schallplatte mehr. Ihr habt eine andere Meinung, ich weiß. Ihr habt noch eure 3 zu Hause und den Plattenspieler. Ich war auch so. Na, das ist was Schönes. Aber du musst ja irgendwann mal umstellen, weil das alte Pferd nicht mehr funktioniert. Also du musst ja irgendwo dich weiterentwickeln. Und oft Organisationen oder die Kirche als Institution oder wir als Private, wir entwickeln uns dann oft nicht weiter, weil wir uns verzweifelt an ein totes Pferd klammern. Da gibt es diese Unternehmensstrategien im Unternehmen, wenn du im Berufsleben zum Beispiel, wenn du ein totes Pferd reitest, dann kauf dir eine stärkere Peitsche. Das versucht man. Man versucht dann einfach noch mit mehr Effort was zu machen. Wenn eine Kirche Menschen nicht mehr erreicht, dann versucht sie dasselbe, was nicht funktioniert, einfach noch mit stärkeren Mitteln. Und ist überrascht, dass es immer noch nicht funktioniert. Ja? Anstatt mal umzudenken, zu sagen, ja wie können wir denn Menschen erreichen? Wie können wir Menschen über den Glauben reden? Die Theologie von Fass ist zum Beispiel kein totes Pferd. Sieht jetzt mal so aus, zumindest. Ja? Dann versuchen wir mal, um eine Ecke zu denken und ein neues Pferd zu reiten. Ja? Also es geht eben, wir kaufen eine stärkere Peitsche, wir wechseln den Reiter, wir sagen, so haben wir das Pferd immer geritten, ja? Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren, wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet, wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde, wir bilden eine Taskforce, um das tote Pferd wieder zu beleben, wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen. Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pferde an. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. Wir kaufen Leute, ja, ihr lacht jetzt, ja, ja, so läuft's. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. Wir schieben mehrere tote Pferde zusammen, damit sie schneller werden. Wir erklären, kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht verschlagen könnte. Wir machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. Wir engagieren Berater, um das Reiten toter Pferde zu optimieren. Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. Wir kaufen etwas, das tote Pferde schneller laufen lässt. Wir erklären, dass unser Pferd besser, schneller und billiger tot ist. Wir bilden Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde. Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. Und dann gibt es auch noch christliche Varianten, wie einfach mal, wir machen ein Statement, es ist nicht tot, es schläft nur. Für Bibelbewanderte. Wir tun ganz viel, um das Tote bei uns zu halten, anstatt dem Leben nachzujagen. Ich mag den Satz, lass uns dem Leben nachjagen. Und nicht einem Leben, was irgendwie uns die Gesellschaft vorgaukelt, muss sein. Aber die Bibel sagt in Johannes 10, Gott gibt Leben im Überfluss. Also wenn ich beginne zu glauben oder Teil einer Gemeinde, einer Kirche, einer Christengemeinschaft bin, dann heißt es nicht, jetzt muss ich irgendwie, jetzt bin ich ein armer Sieg, ein armer Kerl. Sondern es ist Leben im Überfluss. Und da predige ich nicht ein Wohlstandsevangelium, sondern da predige ich eine Grundhaltung Gottes, der sagt, ich bin dein Versorger. Bei mir kommst du doch nicht zu kurz. Bei mir musst du dich nicht ein totes Pferd klammern, wenn ich dir lebendige Dinge geben will. So hat jeder Mensch ein Charisma bekommen. Wir reden bei uns oft über das Charisma, weil es ist Charis, das Wort, das die Bibel verwendet, das ist ein Geschenk Gottes. Dein Charisma ist ein Geschenk Gottes. Und ich sage den Leuten immer, wir müssen herausfinden im Leben, was ist unser Charisma. Und dann müssen wir einfach in dem Bereich das tun und abdrücken. Und nicht trauern und wollen, was die anderen haben oder irgendwas, was wir mal gemacht haben, funktioniert nicht und wir machen es einfach noch stärker. Wir müssen herausfinden, was ist unser Charisma. Mein Charisma ist Reden. Mein Charisma ist Menschen Hoffnung geben. Mein Charisma ist Glaube verbreiten. Kann ich nichts für, ist irgendwie ein bisschen in mir angelegt. Jetzt könnte ich versuchen zu singen und Querflöte zu spielen, um euch zu begeistern. Das wäre ein totes Pferd. Und es würde tot produzieren, glaubt mir. Ich kann es euch demonstrieren. Ihr wollt das nicht erleben, weil ihr werdet es nicht überleben. Ja? Aber ich kann andere Dinge tun und ich merke, die hat Gott in mich hineingelegt, Charisma. Und du, wenn du dich fragst, viele Menschen suchen nach Berufung, das sind große Worte. Ich glaube, Berufung wird überbewertet. Ja? Die Menschen, die in der Bibel berufen waren, wollten das alle irgendwie nicht. Die sind immer davon gerannt. Wenn der Gott eine Berufung ausgesprochen hat, oh, muss ich wirklich. Ja? So. Aber Charisma ist ein tolles Ding. Charisma ist ein ganz tolles Ding, weil das ist das, was dich unique macht. Das ist ein unique selling point, wirtschaftlich gesprochen. Das macht dich einzigartig. Und wenn du es tust, wenn du fragst, was ist mein Charisma? Wenn du es tust, wirst du lebendig dabei. Das ist Charisma. Wenn du es auslebst, fühlst du dich lebendig dabei. Und wenn du es tust und auslebst, werden Menschen um dich herum lebendig. Wenn du Panflöte spielst, um dich herum leben Menschen auf, ist Panflöte spielen dein Charisma. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber es wäre dein Charisma. Hat Gott dir was geschenkt? Und mein Votum wäre, hör auf, irgendwelchen toten Pferde zu reiten und reite dein Charisma. Reite das, was Leben produziert. Reite das, was Hoffnung verbreitet. Reite das, was dich belebt und Menschen belebt. Das ist unser Ding, Frucht zu bringen, Leben zu produzieren. Und wir sind oft in diesen toten Dingen drin, weil wir Sachen nicht loslassen wollen. Manche Denkansätze sind tot. Wir oft rückblicken in der Retroperspektive, realisieren wir, dass Dinge falsch waren oder schlecht waren. Sklaven zu halten, kann ich mir heute ja nicht mehr erlauben. Ich hätte vielleicht gern so einen Sklave, der mir hilft. Ne? Würde die alle sagen, ihr spielt der? Ne? Heute haben wir keine Sklaven mehr. Ja, aber meine Vorfahren, ein paar hundert Jahre vorher, die waren glücklich, gottgläubig, kirchentreu, waren Christ und hatten Sklaven, das war kein Problem. Ja, was ist geschehen? Man hat weiter gedacht. Ich glaube, wir müssen manchmal im Leben weiter denken. Auch die Bibel, auch diese Menschen waren Gefangene ihrer Zeit. Jesus hat zum Beispiel eine unglaubliche Befreiung der Frau eingerufen. Die Frau war damals nicht mit diesem Stellenwert, die Männer hatten. Die waren, das ist eine niedrige Kaste, das ist nicht wie ein Mann. Man ist nur eine Frau. Was Jesus gelebt und ausgestrahlt hat, hat dem konträr entgegengewirkt. Er hat mit Frauen geredet. Er hat seine Jüngerinnen waren Frauen, die ersten, die das mit dem Grab entdeckt hatten, da waren die Frauen, denen ist er begegnet. Frauen waren Bestandteil von seinem Ministry. Überall. Er hat da keine geschlechterspezifischen Abgrenzungen gemacht, die damals üblich waren. Er hat einen Stein ins Rollen gebracht, der hoffentlich jetzt 2000 Jahre weitergerollt ist. Wir müssen doch Frau und Mann anders miteinander leben. Diese ganze Dynamik von der Mann, da werfe ich jetzt mal was ganz Wildes raus, oder dürft sagen, das war falsch. Aber diese ganze Dynamik mit der Mann ist das Haupt und ist der muss das Sagen haben, die Frau ist ihm irgendwie untertan. Ja, woher kommt denn die? Wenn ich die Bibel lese, Genesis, ganz am Anfang, heißt es Mann und Frau in die Schöpfung hineingestellt, um da die Schöpfung zu bebauen, zu bewahren, Leben zu produzieren. Und dann kommt der Sündenfall, wo Menschen Dinge tun, die alles schieflaufen lassen. Und was geschieht als erstes, wenn ihr lest, was da passiert ist? Nun, der Mann herrschte über der Frau. Wenn wir jetzt kingdom-like so leben wollen, wie es Gott gedacht hat, warum gehen wir nicht wieder zurück in diesen Ursprungszustand, wo wir Frauen und Männer gemeinsam Reich Gottes prägen? Und nicht immer dieses komische, wir Männer, wir rocken das Ding und die Frauen, die können dann noch ein bisschen mitmachen. Es läuft an vielen Orten so. Ich glaube, da haben wir grundsätzlich was falsch verstanden. Und da ist Zeit, dass wir aufwachen und sagen, wir gemeinsam, wir möchten in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa ganz neu Reich Gottes prägen. Auf Augenhöhe Frauen und Männer in Leiterschaft. Und da schreibe ich nicht einer Denomination vor, wie sie das handhaben soll. Aber ich möchte anregen, da weiter zu denken. Wie können wir wirklich als gleichwertige, nicht gleichartig, das sind wir ja nicht, aber gleichwertige Geschöpfe Gottes, Reich Gottes prägen. Und da braucht es manchmal, da haben wir manchmal so tote Pferde, wo ich denke, hey, was ist, wenn wir die durchbrechen? Lass uns diese toten Pferde essen. Und lass uns Dinge bewegen. Lass uns unser Denken weit werden. Und unser Herz weit werden. Unser Glaube weit werden. Darauf ist das Leben angelegt. Der Glaube ist nicht eine statische Box, in die du einsteigst und dann bleibt es für 50 Jahre so. Das ist tot. Alles, was statisch ist, ist tot. Ein biologisches System, das mit molekular, mit maximaler Entropie, das, die Biologie will immer die maximale Unordnung, die da hineindiffundiert, die molekular, die sie alle maximal entropisch da angelagert sind, der Biologe sagt, jetzt ist es tot. Läuft nichts mehr. Es ist ja keine Energie mehr drin. Ja? Aber wir wollen immer da irgendwo dahin, aber das ist tot. Wir müssen uns bewegen, das ist in dir angelegt. Das ganze Leben ist auf Entwicklung angelegt. In Korinther heißt es, auch wenn der äußere Mensch zerfällt, das Innere wird Tag für Tag erneuert. Das ist ein Erneuerungsprozess. Gott hat es auf das ausgelegt, dass du dich immer wieder neu entdeckst und neu erfindest. Und neu erfindest und neu entdeckst, was Gott eigentlich mit dir vorhat und was er in dich hineingelegt hat. Und das hört übrigens nicht auf, wenn wir in die Ewigkeit hineingehen. Da ist dann nicht einfach so ein Status, wo wir mit der Harfe auf einer Wolke sitzen, bling, bling, und dann einfach ewig lang irgendwas anstrengend machen. Ich glaube, das wird sehr ähnlich sein wie das, was wir hier erleben. Es wird ein Weiterentdecken sein. Es gibt da so Bibelverse zum Beispiel in Epheser 2, 6 bis 7. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. In die kommenden Zeiten, im Urtext steht da Äonen, das sind so Ewigkeiten und Ewigkeiten oder ewige Zeiten, oder nicht ewig, aber sehr, sehr lange, ewig nahe Zeiten eigentlich. Und da muss Gott uns in allen ziemlich ewig langen Zeiten zeigen, was seine Gnade ist, weil wir das nicht einfach wissen, wenn wir in den Himmel kommen. Wir werden Entdecker bleiben im Himmel. Das begeistert mich, dass Leben nicht einfach irgendwann fertig ist. Das entspannt mich auch, dass ich jetzt nicht alles aus dem Leben rausholen muss und sage, ich habe nie den Eiffelturm gesehen. Ja? Na, lass uns einfach in der Ewigkeit Entdecker bleiben. Gottentdecker, Lebenentdecker, Hoffnungsbringer, Friedensträger. Lass uns einfach weitermachen. Wir werden dann hier nicht sterben, sondern einfach nach Hause gehen. Aber wichtig ist, dass wir nicht in diesen toten Dingen bleiben, sondern dass wir dem Leben nachjagen. All das, was Leben produziert. Und dass wir bereit sind, dass unser Glaube weit wird. Das heißt im Psalm 18, 19, da heißt es, der Herr wurde mir zur Stütze, zu meinem Halt. Er führte mich hinaus ins Weite. Es gibt zwei Sorten von Entwicklungsrichtungen, die du einschlagen kannst in deinem Leben. Entweder wird dein Denken eng oder dein Herz wird weit. Gibt nur die zwei. Und du erlebst manchmal Menschen, wenn sie älter werden, dass sie eng werden. Und manchmal erschrecke ich, wie eng manchmal schon junge Menschen sind, weil sie diesen Weg gewählt haben. Oder aber du entdeckst Menschen, deren Herz wird weit. Und nicht, weil sie einfach jetzt liberal werden und alles akzeptieren, sondern weil sie eine geklärte Identität haben, weil sie wissen, wer sie sind in Christus. Weil ich weiß, wer ich bin in Gott, kann ich weit werden. Und kann ich, macht mir nicht immer gleich alles Angst, sondern kann ich neugierig sein und Dinge umarmen und sagen, ja, lehre mich. Ich will Neues entdecken. Jesus kommt, der Name ist Jeshua.
möglicherweise kommt es auch von Yasha. Und Yasha heißt weit werden, weit machen, befreit werden. Das ist das, was Christus getan hat, als er am Kreuz hing, hat seine Arme weit gemacht, dass dein Leben nicht so eng sein muss. Damit es weit wird in deinem Leben und damit dein Leben eben lebt. Oh, mich begeistert das. Kann ich mal so ein österreichisches begeistertes Wahoo hören? Ja. Ja, ja, ich weiß, wir sind ja nicht die emotionalsten der Schweizer und Österreicher. Ja, er sagt ja dann, wenn ihr es cool findet und total euphorisiert seid, sagt ihr einfach passt schon. Bei euch ist alles passt, passt schon. Ist okay? Ja, passt schon. Sogar die Milch ist bei euch pasteurisiert. Gosh. Wir müssen uns bewegen, hinein ins Leben. Und da geht es oft nur durch Chaos. Manchmal muss Gott Chaos zulassen, damit wir ins Leben hineinkommen. Ja? Wir sehen dann oft Chaos nur als Krise. Das ist so diese negative Brille. Wir schauen das Chaos an, das Flüchtlingschaos in Europa. Wir sehen das Politikchaos an. Wir sehen all das Finanzchaos an. Wir sehen das Kirchenchaos an, wo wir drinstehen. Überall ist Chaos. Und wir sagen, Krise, Krise, das ist ein großer Riese. Der ist unbesiegbar. Ich sage immer, super, sind diese Krisenchaose so groß. Das ist die Frage, was, wenn du als David vor Goliath stehst, was siehst du, wenn ein Riese ist? Siehst du, oh Scheibe, ist der groß, ich kann den nicht besiegen? Oder sagst du, oh Scheibe, ist der groß, ich kann den nicht verfehlen? Das ist eine Frage der Perspektive. Eine Frage der Perspektive. Und wir haben beim Älterwerden, danke vielmals für diese emotionalen Ausbrüche, du bist nicht Österreicher, oder? Oh, Österreicher, Wahnsinn! Man kann so lachen. Cool, toll. Ja, wir sehen oft nur die Krisen. Wer sagt denn, dass wenn Europa wirklich im Chaos ist, dass das das Ende ist? Wer sagt das? Die Geschichte ist noch nie linear verlaufen. Studiert die Geschichte der Bibel. Da war das Volk Israel im Chaos und nach 40 Jahren hat Gott wieder einen Aufbruch geschenkt und es hat sich wieder ins Chaos gestürzt und wieder ein Aufbruch kommt. Das ist der Lauf der Zeit. Das Rad der Zeit hat keine endlosen Speichen. Da bist du mal oben, bist du mal unten. Das ist geschichtsbedingt. Da gibt es mal bedepperte Könige und es gibt mal gute Könige. Also nicht da folgen schlechte Könige und gute Könige. Ja, vielleicht haben wir wieder mal ein paar Decken, die jetzt König spielen. Wir sagen, dass das das Ende ist. Wer sagt nicht, dass das Rad vielleicht schon wieder aufwärts geht? Wer sagt denn nicht, dass vielleicht jetzt gerade Gott sagt, ich lasse dieses Chaos zu? Ach, zum Beispiel Flüchtlinge in Europa, weil ich dadurch die ganze Welt segnen will. Man sagt immer zu schreien, es ist Chaos, früher war alles besser. Ja, das stimmt doch gar nicht. Das ist so Hornhautverkrümmung der Seele. Dass früher die Äpfel größer waren. Ja, 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 ja. Es gibt einen Professor, der hat eine Studie gemacht, den hat sie genannt, die Welt wird immer besser. Hans Rosling ist 2017, glaube ich, gestorben. Das ist sein Vermächtnis, zusammen mit seinen Kindern hat er diese Studie geschrieben. Er hat ganz viele Aspekte, die müssen wir mal googeln. Hans Rosling aus Stockholm war für internationale Gesundheit Professor. Der hat eine Studie gemacht und hat ganz viele Aspekte zusammengetragen. Wie viele Menschen waren vor 100 Jahren im Analphabetismus, wie viele sind es heute? Das ist frappant, was da geschehen ist, positiv. Wie viele haben heute Zugang zu Energie? Wie viele haben heute Zugang zu Technik, zu Bildung? Wie hat sich der Stand der Frau gesellschaftlich verändert in vielen Ländern? All diese Sachen, Gesundheit, was haben wir für Fortschritte gemacht? Und gesundheitlich, all diese Sachen. Und das sagt, die Welt wird immer besser. Weil Menschen Leben produzieren, auch wenn Menschen manchmal Tod produzieren. Es gibt viele Menschen, die tragen Leben und Hoffnung hinein. Und wenn du an Gott glaubst, dann bist du berufen, Hoffnung in diese Welt hineinzutragen. Hoffnung in deine Ehe hineinzutragen, Hoffnung in deine Familie hineinzutragen, Hoffnung in deine Schule, in deine Arbeitsstelle, in dein Land, in deine Stadt hineinzutragen. Und wenn du das nicht tust, wenn eine Kirche, wir als Gemeinschaft, als Menschen, die an Gott glauben, falls du das tust und dazu gehörst, wenn wir nicht Hoffnung hineintragen, dann haben wir keine Existenzberechtigung. Jesus, Johannes 8,12, ist das Licht der Welt. Und hat in Matthäus 5 gesagt, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Wir sollen keine Armleuchter sein, wir sollen Licht der Welt sein. Licht der Welt. Und ja, wenn da Chaos um dich herum ist, beginn dieses Chaos zu lieben, weil es ist der Ort, wo Gott ganz oft Leben schaffen will. Es ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir in Genesis lesen, ich möchte mit dem aufhören, habe ich euch genug strapaziert. Wenn wir in Genesis lesen, da heißt es, am Anfang war Tohu Wabohu. Die Erde war am Anfang Tohu Wabohu. Tohu heißt Wüst, Wa heißt und, Bohu heißt leer, unordentlich. Aus dem Tohuwabohu haben wir ein deutsches Wort gemacht und Tohuwabohu, das ist für uns Chaos. Ursprünglich hat das Wort Chaos auch noch eine andere Bedeutung. Es hat vor allem auch so einen Graben bedeutet, eine Leere zwischen Dingen. Das Tohuwabohu ist wüst und leer und unordentlich. Und was macht Gott da? Er sagt, oh, ich bin verzweifelt, es ist so unordentlich. Ich mach das Zeug wieder mal zusammen und starte neu. Nein, er sagt, ja, Chaos. Und er macht die ganze Schöpfung. Das heißt, er sprach ein Wort und Finsternis trennte sich von Licht. Ich glaube, es ist genau das, was wir in unserem Leben brauchen, wenn wir Chaos haben. Wir brauchen mehr denn je, brauchen wir Gott. Oder du kannst dann nur sagen, Gott, du bist verantwortlich für das Chaos. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder du kannst einen anderen Weg wählen und sagen, Gott, es ist Chaos. Genau deshalb brauche ich dich ja. Komm du in dieses Leben hinein und sprich du hinein. Sprich du Worte des Lebens, wie es hier sagt. Ich habe Worte des Lebens. Und es wird sich in deinem Leben Finsternis von Licht trennen und Situationen und Beziehungen werden sich klären, weil das zutiefst der Charakter Gottes ist, Dinge zu klären. Er liebt das Chaos zuzulassen, damit er da was Schönes schaffen kann. Für mich ist es ein geistliches Prinzip. Je größer das Chaos in deinem Leben ist, umso schöner ist die Schöpfung, die Gott daraus machen will. Das ist hoffnungsvoll, oder? Je größer das Chaos deines Lebens, umso schöner ist die Schöpfung, die Gott daraus schaffen will. Die Frage ist, sind wir bereit, dieses Chaos zu umarmen und zu sagen, Gott, komm du da rein, sprich du Wort des Lebens, oder verzweifeln wir am eigenen Chaos. Ich möchte euch zwei, drei Verse zum Schluss vorlesen. Prophetische Verse aus dem Jesaja. Da heißt es in Jesaja 41, 18, auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste, das Chaos, die Leere, diese Wüste, unordentliche irgendwas. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und das ausgetrocknete Land zu sprudelndem Wasser. Und in Ezekiel, das ist etwa 6 Jahrhunderte vor Christus, wurde das geschrieben, in Babylon, über das Tote Meer. Da sagt der Ezekiel, diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk, sie strömen in die Araber hinab, das ist da ein bisschen östlich von Jericho, also rund um Jericho, und münden in das Meer, das muss das Tote Meer sein. Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund, wohin der Fluss gelangt. Da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Denkt mal, warte mal in Israel, totes Meer. Das tote Meer heißt totes Meer, weil es tot ist. Ja? Klar? Und ein totes Meer ist tot, weil da nur Zeugs reingeht und nichts raus. Das ist mit unserem Leben auch so. Wenn du nur Zeugs nicht reinlässt und nicht Leben produzierst, auch aus dem Chaos deines Lebens, dann werden Dinge sterben. Dein Glaube, alles wird absterben, wenn du nicht deinen Glauben lebst. Wir müssen es leben, sonst sind wir ein totes Meer. Und er sagt, das tote Meer, da ist ein Ort, wo Fische wird es da geben. Also wie doof ist das denn? Ezekiel, was hat er geraucht? Weil dieses Wasser dort, er hat ein paar Blunzen zu viel gehabt. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Vom Engedi bis Englein werden Fische an ihm stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Kann man sich nicht vorstellen. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Seine Lachen und seine Tümpel aber sollen nicht gesund werden. Sie sind für die Salzgewinnung bestimmt. Und das geschieht ja bis heute. Wahnsinnige Salzgewinnung da drauf. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Hat er 600 Jahre vor Christus geschrieben. Wisst ihr, was Wissenschaftler vor ein paar Jahren entdeckt haben? Es gibt Fische beim Toten Meer. Er ist vor ein paar Jahren zum ersten Mal wieder zurückgekommen. Eine Prophetie von Ezekiel in unserer Zeit erfüllt. Kann man sagen, oh ja, spektakulär oder Zufall, ist unglaublich. Weil der See jedes Jahr 70 cm Wasser verliert, das Wasser geht runter und da haben sich Quellen, Süßwasserquellen am Rand gebildet, die sprudeln. Und weil die Fische, das ist ja, Israel verbindet ja da diese Kontinente, da heißt die meisten Zugvögel können nicht einfach so übers Wasser fliegen, die fliegen über diese Landenge. Deshalb fliegen, das ist wahrscheinlich der Ort, wo am meisten Zugvögel oben durchrattern und die koten da runter und das geht ins Wasser und da hat es manchmal Fischeier drin und plötzlich hat es da wieder Fische. Jetzt hat es da unten Fische. Dinge, wo man sagt, ist nicht möglich, war nie möglich über hunderte von Jahren. Jetzt wachsen da unten Bäume, weil es da wieder Wasser hat, die das möglich macht. Da werden Sachen gepflanzt, wie es Ezekiel vor wilder Typ vor hunderten von Jahren vorausgesagt hat. Und ich glaube, das ist so etwas Prophetisches auch für unser Leben, dass Gott sagt, da wo alles tot ist in deinem Leben, wo du nicht mehr an deine Beziehung oder deine Ehe glaubst, oder nicht mehr an dich selbst glaubst, da möchte ich Leben schaffen und ich kann es. Ich werde dein Leben beleben, wenn du es zulässt. Ich werde in das Chaos deines Lebens hineinkommen und werde Worte des Lebens hineinsprechen. Und du wirst sehen, wie dein Leben lebendig wird und Frucht bringt. Ich möchte euch mit Jesaja entlassen. Jesaja 43, 19. Siehe nun, ich mache etwas Neues. Schon sprießt es. Merkt ihr das nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durch Ödland. Siehe nun, ich mache etwas Neues. Schon sprießt es. Merkt ihr das nicht? So, wir gehen jetzt in die Zeit. Der Roland wird jetzt sagen, wie ihr eure Pflanzen bestellen könnt. Und danach haben wir Zeit für Fragen. Gell?
Danke, Bobby, für deinen persönlichen, sehr spannenden Vortrag.
Gerne.
Du hast einen sehr weiten Bogen gespannt über Chaos, dass wir das zulassen sollen, um auch unsere eigenen Talente zu leben. Ich bin mir sicher, es gibt viele Fragen und es hat viele Anstöße gegeben, nachzudenken. Wir machen jetzt eine 10-minütige Pause und nach dieser Pause wird es die zweite Halbe geben und da habt ihr die Möglichkeit, alle Fragen durch den ganzen Brennung zu stellen. Danke.
Wir wollen, dass unser Glaube sichtbar wird, deshalb haben wir, wenn ich müde bin, dann kann man ja immer so und kann ein tolles Leben vorspielen, aber zu Hause geht das nicht, in der Ehe geht das nicht, mit Kindern geht das nicht und wenn man eine zweite Familie nebenan hat, die hört uns streiten, die feiert dann mit, wenn wir streiten, das ist toll. Da freut dich immer einer an. Also wirklich cool, das challenge dich ein Leben, ein authentisches Leben zu leben. Du kannst gar nichts mehr vorspielen. Und das ist unglaublich angenehm, wenn ihr mal aufhören zu spielen. Das ist so angenehm. Man braucht auch keine Menschenfurcht mehr, was denken Menschen über mich. Ich kann ja alle denken, was sie wollen. Ich bin einfach, wer ich bin. Ich bin manchmal mein bestes Ich, manchmal bin ich ein schlechtes Ich, aber ich bin ja einfach mal ich. Ja? So, gut, Fragen.
Fragen gibt es, die erste.
Ich glaube, da bin ich Bier.
Bier oder Frage?
Von mir. mir hat das Thema Charisma recht gut gefallen. Wie hast du das dann für dich entdeckt, was das jetzt wirklich ist? Was ist Charisma, was du jetzt ausstrahlst oder was wirklich dann das Leben bringt, was du gesagt hast?
Also ich habe es gemerkt in dem, was ich gemacht habe. Ich habe es gemacht. Ich war früher auch Musiker. Das hat so mäßig Menschen belegt. Ja? Boah, ich war nicht schlecht, aber ich war auch nicht wirklich gut. Wie so viele, alle wollen ja Superstar werden und deshalb alle gehen an diese Auditions und manchen tut es gut, wenn man sagt, du bist einfach scheiße. Ja? Mach mal was Richtiges. Ja, das ist ja wirklich, das ist ja elend, wenn man dann lebenlang an was dran ist, das gar nicht Leben produziert. Ist gut, hat mir mal einer gesagt, Bobby, bist ein toller Kerl, aber eigentlich singen kannst du nicht wirklich. Ja? Tut weh, aber hilft. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich stand ja eigentlich auch nicht auf den Bühnen, weil ich singen wollte. Ich stand ja auf den Bühnen, weil ich es liebe, mit Menschen hin und her zu denken und zu reden und Menschen mitzunehmen und Menschen zu challengen und herauszufordern und zu gewinnen und wieder abzuschütteln. Das, ich liebe diese Dimensionen. Aber das ist wahrscheinlich das, was mich lebendig macht. Und dann ist es eben das Herz, das dann oft nicht das will, was man will. Ich hab wirklich mein bestes Gebet in meinem ganzen Leben. Das habe ich als Teenager über viele Monate, jeden Abend beim Zubettgehen gebetet. War immer, lieber Gott, mach bitte, dass ich nicht Missionar werde. Ich fand diese Typen so schlimm, mit irgendwelchen Sandalen auf den Fotos. Und die müssen irgendwie von Gott erzählen. Boah, das will ich schlimm von Gott erzählen. Und dann dann müssen die in irgendwelche Kirchen und machen 2,5-stündige Dia-Vorträge. Dias sind so Lichtbilder, die man also für die jüngere Generation, 80-Jahrgang drunter beglückt. Das sind so Lichtbilder, die steckt man in den Apparat rein und jedes dritte Lichtbild, das bleibt dann stecken, gell? Das ist unglaublich. Ich wollte da nicht hin. Und dann haben aber Menschen mein Charisma entdeckt, und als ich 18 Jahre alt war, ich habe da Talkshows moderiert, so lokal, nicht im Fernsehen, aber lokale Talkshows mit ein paar hundert Gästen, und da hat mir jemand gesagt, hey Poppy, du müsstest doch predigen. So, wie du redest, du müsstest predigen. Und ich habe gesagt, nein, im Leben, wirklich, alles nur das nicht. Also das finde ich so schlimm. Und das kam aber immer wieder, und es hat mich genervt. Und dann habe ich Gott gesagt, Gott, wenn ich wirklich predigen soll, wenn das deine Stimme ist, dann sag mir ja, aber bitte sag mir nein. Und das ist, Gott ist ja cool, mit ihm kann man ja ehrlich reden. Sag mir ja, aber bitte sag mir nein. Und dann habe ich in so einer Zeit, habe ich wie so ein Leuchtschrift, das ist mir fast nie mehr passiert, aber wie Leuchtschrift nicht mehr durch, liest Jeremia. Ich habe mich hingesetzt, war mal überrascht, dass der Jeremia in der Bibel ist, habe nicht gewusst, wo anfangen, habe ich mal vorne begonnen. Und meine Ausrede war immer, ich bin zu jung mit 18 und ich habe ja keine Ahnung, ich bin nicht Theologe, ich weiß ja überhaupt gar nichts. Was soll ich predigen? Und dann kommt da Gott und sagt, Jeremia, ich will, dass du predigst. Hat mein kleines Teenagerherz schon mal richtig geschüttelt. Und dann sagt der Jeremia, der hat meine Worte gestohlen, oder? Das ist mein Zitat. Sagt er, ich bin zu jung, Herr, ich weiß nicht, was ich reden soll. Meine Fresse, das sind meine Worte. Ja? Und Gott sagt, sag nicht, du bist zu jung, sondern geh zu den Nationen überall, wohin ich dich sende. Weil ich bin ein kleiner Schweizer Wurm und der redet von Nationen, das macht mir Angst. Jetzt leite ich ein Werk mit 90 Ländern. Ich weiß nicht, wie ich da hingelangt bin. Aber Gott hat da irgendwas vorgehabt. Und es hat mich damals, ich saß vor dieser Bibel und ich wusste, das ist jetzt nicht einfach nur nette historische Erzählung. Ich habe gespürt, wie dieses Wort lebendig wurde und es ist in meinem Herzen explodiert. Und ich hatte keine Ausrede mehr. Ich habe gesagt, ja Gott, ich gehe. Und ab 18 Jahren habe ich begonnen, jede Gelegenheit, wo Menschen an mich herangetragen haben, ich habe auch immer ja gesagt. Natürlich jetzt aus familiären Gründen sage ich auch nein. Aber Barbara war wunderbar hartnäckig, deshalb habe ich auch ja gesagt. Ja, da habe ich gemerkt, durchs Machen habe ich gemerkt, da ist ja Gott drin. Weil dann Dinge geschehen. Also ihr müsst Dinge leben. Nicht einfach nur im Kopf verstehen, dass sie da wären. Ihr müsst, Glaube ist einfach kein Kopfdings. Ihr müsst den Glauben leben. Ihr müsst euer Leben leben. Ihr müsst euer Charisma leben. Und dann werdet ihr sehen, dass da Gott drin ist. Und wenn es kein Leben produziert, dann hört es wieder auf. Fröhlich aufhören. Hinsitzen, Kräuterbutter und essen.
Gut, danke. Weitere Fragen? Dann habe ich eine Frage. Du hast gesagt, man soll...
Das ist eine juristische Frage. Also muss ich jetzt auch einen Anwalt holen oder so?
Man kann sie vielleicht strafrechtlich auslegen.
Also gut.
Du hast gesagt, man muss die toten Pferde essen. Das ist vielleicht strafrechtlich.
Stimmt, je nach Land.
Hat es in deinem Leben persönlich so tote, große Pferde gegeben, die du gegessen hast?
Mein Bild über Gott hat sich mehrfach gewandelt. Mein Bild über absolute Wahrheit hat sich mehrfach gewandelt. Das darf man manchmal fast nicht aussprechen, weil man immer das Gefühl hat, jetzt glaubt er nicht mehr an absolute Wahrheit. Klar glaube ich das, mehr denn je. Aber ich habe gemerkt, dass Wahrheit manchmal auch so partielle Teile deines Lebens begleitet und dann wieder anders war es. Beispiel, meine Kinder. Meine Kinder, ich habe es ja heute im Auto eben erzählt, meine Kinder, denen sagen, wir leben an der Straße, die ist überhaupt nicht befahren, aber manchmal kommt dann ein Auto oder ein Traktor, wir sind auf dem Land, oder manchmal eine Kuh. Und ich sage, Mädels, es wird nicht auf der Straße gespielt, das ist eine absolute Wahrheit. Meine Mädels wissen, ja klar, Papa hat es gesagt. Meine Mädels sind auch so, dass sie dann gehorchen. Das ist eine gute Erziehung. Also, die gehen nicht auf die Straße. Ein paar Jahre später, jetzt mit meiner 9-jährigen Tochter, sage ich, Lynn, wir gehen auf die Straße und spielen Federball. Und dann sagt die, wie ein guter Christ, sagt er, Papa, du hast immer gesagt, man darf nicht. Und dann, ja, jetzt darfst du mit Papa, darfst du. Ist deine Wahrheit für die nächsten Jahre. Okay, also muss man umdenken, oder? Und wenn die dann älter ist, sage ich, spielt auf der Straße, man ist ja alt genug, um wenn ein Traktor kommt, auf die Seite zu gehen. Und das sind immer Wahrheiten, die in Lebensbereichen gelten. Und für mich war früher Glaube sehr stark schwarz-weiß. Ich habe Menschen schubladisiert und eingeteilt. Und es hat mir geholfen, viele Dinge schwarz-weiß zu sehen, dass es gut und richtig gibt und dass da, wo ich bin, ist natürlich richtig. Das hat mir geholfen. Und jetzt im Älterwerden merke ich eben diese Weite, dass es nicht so starr ist, wie ich gemeint habe, und dass ich auf keinen Fall so starr bleiben darf und starr bleiben will. Und da habe ich dieses starre Pferd gegessen und habe mich aufgemacht. Zum Beispiel, früher habe ich vielleicht über andere Kirchen gedacht, wir sind ja schon alle ein bisschen gleich, aber, oder wir sind alle ein bisschen richtig, aber ich bin ein bisschen richtiger. Ja? So. Und dann habe ich irgendwann in den letzten Jahren entdeckt, wie viel Schätze in anderen Denominationen drinstecken. Und es ist ja gar nicht die Frage, ob diese richtig sind oder ob die falsch sind. Es sind Schätze. Und ich kann davon lernen, ich kann sie im besten Fall umarmen, ich kann dazulernen und gewinnen. Ich bin evangelisch und habe noch nie nirgends so viel über Gott gelernt wie in der katholischen Kirche. Weil vieles mir fremd war. Wenn du als Evangelischer zum ersten Mal in einer katholischen Messe drin stehst, das ist wie auf dem Mars. Das ist unglaublich, das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, wenn ihr katholisch domestiziert seid. Du checkst nicht, was läuft. Du stehst immer im falschen Moment, du sitzt im falschen Moment, du sprichst die falschen Worte und wenn wir beten am Tisch, dann rattere ich beim Vater, beim unser Vater rattere ich weiter, während ihr stoppt, weil unseres geht weiter und Himmel, das ist Chaos. Und ich habe so viele wunderbare Schätze in der katholischen Kirche entdeckt, dieses ganze Mystische, das mit Evangelischen wegreformiert worden ist und all diese Dinge. Und da habe ich gemerkt, hat sich mein Glaube verändert. Und der muss sich ständig verändern. Und da habe ich tote Pferde gegessen. Man hat mir immer gesagt, die können nicht richtig Christ sein und die können, sind vielleicht schon ein bisschen, aber nicht ganz so richtig. Und diese Pferde habe ich gegessen. Und ich sehe mich deshalb mit meinem Werk Campus für Christus, aber auch meiner Person als Brückenbauer zwischen Menschen, zwischen Christen, einander zu begegnen. Man muss nicht alles gutheißen, man muss nicht alles richtig finden, aber wir müssen einander begegnen, einander wahrnehmen und den Gott im anderen wahrnehmen. Nicht dem anderen den Glauben absprechen, nur weil er anders diesen Gott erlebt hat. Das ist so faszinierend. Wir haben automatisch das Gefühl, das, was ich als Lebensmuster gewählt habe, ist wahrscheinlich die beste Lösung. Wir machen das in den Ehen drin auch, wenn einer ein traditionelles Bild lebt, Mann arbeitet, Frau arbeitet nicht, haben wir das Gefühl, das ist das Beste wahrscheinlich für die Kinder und so. Die anderen haben ein Kinderkriegenmodell gewählt und arbeiten beide, das ist das Beste und für die Entwicklung der Frau und der Mann. Es gibt so viele verschiedene Modelle, aber wir haben dann immer ein bisschen das Gefühl, ja, alles ist schon ein bisschen gut, aber meins ist ein bisschen richtiger. Und wir werden missionarisch in diesen Dingen. Ich glaube, wir müssen lernen, die Schätze zu entdecken, die Gott in die Gesamtkirche hineingepackt hat. Und nicht das zu sehen, was uns trennt, das hat der Papst mal gesagt, sondern das ist viel mehr, was uns verbindet. Und das begeistert mich. Und da habe ich ganz viele Pferde gegessen. Und da bin ich dran, das ist eine riesige Schlachtbank im Moment. Und Brücken bauen ist nicht cool. Wenn ihr da einsteigt in dieses Metier, wenn ihr eine Brücke seid, da treten die Menschen von beiden Seiten auf dich drauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Zweimal hatte ich die Möglichkeit, zum Papst zu gehen. Ich habe 2 Papstbesuche gemacht. Das wurde mir von evangelischer Seite fast verboten. Wie kannst du nur zum Papst gehen? Keine Ahnung, was die haben. Natürlich habe ich eine Ahnung. Aber wie kannst du nur, oder? Da wird auf mich draufgetreten und dann mache ich große Extra-Konferenzen mit 7.500 Christen und da finden alle, ich bin immer zu. Also in 2 Monaten habe ich Mails gekriegt, ich bin zu charismatisch, ich bin zu evangelisch, ich bin zu katholisch und ich bin zu evangelikal. Ich meine, das Einzige. Die einzigen Leute, die zu sind, sind die Menschen, die so denken, die sind zu. Ja? Das ist eng. Ja? Ich weiß nicht, wo ich zu bin. Ich bin ja eher viel zu offen vielleicht. Ne? Da könnte man mir was vorwerfen. Aber ja, Brücken bauen ist nicht angenehm. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es richtig, weil Jesus in Johannes 17 betet, so sein großes Gebet. Ich bete, dass ihr alle eins seid, damit die Welt erkennt und glaubt. Wir tun ganz vieles, damit die Welt erkennt, wer Jesus ist. Aber wir tun nichts, das mit dem Einswerden, weil das ist unangenehm. Da muss man über Grenzen und über Vorlieben hinwegsteigen. Ich habe einen Freund gehabt, habe ich gefragt, warum willst du nicht an meinen Jesus glauben? Ist ja nicht mein Jesus, aber er ist mir sehr persönlich nah. Wieso willst du nicht an diesen meinen Jesus glauben? Und habe ich ganz ehrlich gesagt, guck mal deine Kirchen an. Guck mal, wie deine Kirchen miteinander umgehen, wie die streiten. Und du erzählst mir von einem Gott der Liebe, bring mir diese Kirchen und Gemeinde zusammen und ich überlege es mir. Und er hat mehr verstanden, als wahrscheinlich wir alle zusammen in diesem Raum. War nicht deine Frage, aber war meine Antwort.
Was war meine Frage?
Das tote Pferd. Das tote Pferd. Ich habe ein paar gegessen.
Wir haben da auf unserem Tisch ein bisschen liebe Menschen kennengelernt, habe ich vorhin kennengelernt, ein bisschen gesprochen und eigentlich sehr positiv deine Rede angekommen. Dann alle, ja, das ist richtig so. Und du hast auch jetzt erzählt, dass du einige Pferde gegessen hast, etwas getan hast. Und die nette Frau hat irgendwie, wir haben dann über den Paulussack gesprochen und hat gesagt, weißt du, was wirklich geht? Wenn ich noch alles hätte und könnte und täte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Wie hast du das geschafft, diese Liebe in dich hineinzulassen? Es geht ja darum, ich meine, das will ja jeder eigentlich da erinnern, was du gesagt hast. Das wollen wir eigentlich alle im Herzen. Jeder Mensch will gut sein. Die Frage ist nur, wie kann ich das jetzt in mein Leben integrieren, wie kann ich das in der Praxis anwenden? Wie kann ich diese Liebe, hätte diese Liebe nicht, wäre ich nichts, wie kann ich diese Liebe in mein Leben einlassen, dass man den Leuten eine praktische Anleitung oder eine praktische irgendwas mitgibt? Wie kannst du das machen, über alle Konfessionsgrenzen hinweg, ohne Zugehörigkeitsgefühl zu irgendwas, sondern dass du wirklich zu diesem liebenden Gott hinkommst?
Vielleicht super, kannst du da ein kleines Rezept geben. Danke. Ich gebe dir nachher das Geld. Ich habe mir gesagt, ich soll die Frage stellen.
Nein.
Das ist eine saugute Frage. Starten wir kurz bei Petrus. Der Petrus war ein Vollversager. Ein richtiger Vollpfosten. Nein, jetzt übertreibe ich. Aber ich meine, der beste Freund und dann verleugnet dich dein Freund. In der Zeit deiner größten Not, da brauchst du deinen Freund. Jesus wird da wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt zum Kreuz und der Petrus sagt, ich habe ihn noch nie gesehen, können wir nicht. Meine Fresse, den Kerl würde ich wirklich gerne reindonnen, selbst wenn ich Jesus wäre. Ich sage, jetzt ist mal genug, Freundchen, ne? Wirklich, ja? Jetzt müsstest du aufstehen, dafür habe ich dich 3 Jahre lang trainiert, du Kerl. Du immer große Worte, hör auf mich dann zu bauen, böse. Verliere die Fresse, Mann. Das wäre so mein Poppy. Ihr sagt natürlich, passt schon, Petrus, passt schon, bleib mal am Feuer, vielleicht ein gutes Pferd auf dem Grill, ist okay. Na, ich Schweizer, da wäre sogar ich emotional. Ne? Kroaten noch mehr, da hat dann auch ich Angst. Ja? Na wirklich, das ist, da werde ich energisch von diesem Petrus. Und dann kommt die Zeit, Jesus ist weg, stirbt, erscheint wieder, taucht 2-mal auf bei den Jüngern, Petrus sieht ihn, aber immer nur im großen Globo. Und dann kommt dieser Moment bei der 3. Erscheinung, da sieht der Petrus, der Jesus, den Petrus zum ersten Mal so richtig Auge in Auge. Und jetzt, den Kerl würde ich jetzt was flöten, oder? Wirklich. Meine Tochter hat mal was gestohlen. Ich bin ja der liebende Vater, ich sage, hey Mädel, komm mal, hä? Machen wir nicht. Bobbats machen sowas nicht. Da wird mal so ein True Talk geführt. In aller Liebe. Also Liebe muss spürbar sein, sonst nützt ja alles nichts. Aber wird mal klar geredet. Tachlos, ne? Und was macht dieser Jesus? Er sagt nicht, hey Petrus, ja, bist du ein guter Kerl. Muss mal, 2 Dinge müssen wir jetzt noch klären. Ich war mal kurz weg, gell, da mit dem Kreuz und so. Wir müssen Wasser aufräumen. Ne? Wir 2 haben was zu klären. Nichts solches. Der Jesus steht vor diesem Petrus und seine einzige Frage, ich glaube Johannes 16 ist, Johannes 16, ja, 21, oder 21, 16, ich bin so schlecht, ich verwechsel das immer. Johannes, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Die einzige Frage. Ihr müsst sagen, der Petrus sagt, ja klar habe ich dich lieb, ich baue deine Kirche, ich gebe dir jeden Sonntag zur Messe. Nein, hast du mich lieb? Ja klar, ich habe mir die ganze Firmung durchgemacht, Herrgott. Nein, hast du mich lieb? Ja klar, ich lese in der Bibel, obwohl es mich langweilt, ich check's nicht. Hast du mich lieb? Ich bete jeden Tag, hast du mich lieb? Wir kommen mit all diesen Dingen und Jesus fragt uns immer wieder, danke, hast du mich lieb? Hast du mich denn überhaupt lieb? Und ich komme nicht, ja klar habe ich mich lieb, ich bin weg von meiner Familie, ich mache überall diese Events, ich leite ein Werk, ich werde nicht reich, ich bin hier ein Doofling für dich. Nein, Bobby, nicht alle. Hast du mich lieb, Bobby? Und ich bin an diesem Punkt angelangt, dass ich diese Liebe Gottes ein, zwei, drei Mal, vielleicht auch ein paar Mal mehr, zutiefst gespürt habe. Lag einmal so als Teenager, eines der ersten Mal, da lag ich weinend auf dem Bett, als ich verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist. Das hat mich wirklich, ich habe das immer gehört, aber ich lag weinend auf dem Bett, dass einer, der mich kennt zutiefst, meine dunkelsten Seiten und Abgründe, die ich jetzt heute noch habe, weil man die nicht einfach immer wegbringt. Ich habe da zwei Bücher, eines heißt Unfertig, da schreibe ich über diese Abgründe, die wir haben und immer haben werden. Wir sind nicht plötzlich heilig und christlich. Wir werden geheiligt durch Gott. Aber wir haben Abgründe. Und dieser Jesus kennt meine Abgründe. Und sagt, trotzdem, oder genau deswegen, bin ich bereit, für dich ans Kreuz zu gehen. Bin ich bereit, mein Leben für deines zu lassen. Und das hat mich so bewegt, dass einer mich kennt und mich lieben kann, dass ich geweint habe. Und das hat sich bei mir tief verankert, wo ich gemerkt habe, Wenn Jesus euch liebt, ich bin nicht so ein typischer Menschenlieber, mich nerven die Menschen eigentlich. Merkt man mir nicht an, weil ich professionell bin, aber Menschen nerven, die fragen dreimal dasselbe und ich habe eigentlich die Lösung schon verraten, sie machen wieder das Doofe, dann denke ich, oh, ein Pastor, ich würde sterben als Pastor, ja, oder als Pfarrer. Aber mein Jesus liebt diese Menschen und Menschen mit seinen Augen zu sehen, das hilft mir. Und ich glaube, wirklich, es tönt so simpel, aber meine Theologie ist es, dass ich ein Leben lang diese Frage von Jesus beantworten will. Bobby, heute, wie geht's dir? Hast du mich lieb? Diese Frage will ich ein Leben lang beantworten als Grundrauschen von meinem ganzen Glauben. Und wenn ich dann sagen kann, ja, heute nervt es ein bisschen mit dir, aber ein bisschen lieber habe ich schon. Wenn ich das schaffe, dann sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Und das ist übrigens auch ein Schlüssel, der Ehen retten wird. Wir haben uns oft in Ehen aufs Recht haben versteift. Aber das höchste Gebot, das Jesus ja zusammenfasst, ist Gott lieben und Menschen lieben wie mich selbst. Und das ist nicht, dass alles andere nicht wichtig wäre, das ist die Zusammenfassung. Die Pharisäer hatten immer das Ziel, die wurden immer gefragt, wie kann man alle Dinge noch mehr zusammenfassen? Und Jesus hat da auf die Pharisäer aufgebaut, auf diese verschiedenen Rabbis und hat gesagt, was früher schon Menschen gesagt haben, hat er noch deutlich gesagt, das Höchste ist zu lieben. Und wir haben oft in unseren Beziehungen drin, über die Jahre, das Höchste ist Recht zu haben. Ich streite mit Tamara um das Recht haben, plötzlich ist das Thema gar nicht mehr das Thema, die Frage ist, wer hat Recht? Glaub mir, ich bin noch nie, auch wenn ich dann Recht bekommen habe, ich bin noch nie glücklich aus diesem Streit herausgegangen. Du kannst dich in einer Ehe, in einer Beziehung immer entscheiden, will ich heute Recht haben oder einen schönen Tag? Weil das höchste Gut, auch als Kirche, ist es nicht, Recht zu haben und das Recht zu bewahren. Das höchste Gut, das Gott uns anvertraut, ist zu lieben, aufopfern zu lieben, selbstlos zu lieben, wie Gott es liebt hat. Kann ich total nicht von meinem menschlichen Naturell her, können andere Menschen besser, die sind sehr viel liebenskompatibler und liebensfähiger, ich bin es nicht, aber mein Christus in mir kann es. Der kann sogar euch mögen, was unwahrscheinlich unglaublich ist für mich. Aber dann gehe ich dann einfach mit meinem Jesus mit, der mir immer wieder mal sagt, folge mir nach. Also ziehe ich mit. Und es ist immer wieder erstaunlich, was wir zusammen hinkriegen. Also ich glaube, diese Frage immer wieder zu beantworten, wo stehst du heute in deinem Glauben? Nicht, was machst du alles und leistest du alles und tust du alles Nettes, sondern hast du mich eigentlich wirklich noch lieb oder je geliebt? Diese Frage ist absolut essentiell.
Du hast vorher gesagt, Und du hast einen Freund, der überlegt sich, dass er an deinen Jesus glaubt, wenn die Kirchen nicht mehr so viel miteinander streiten. Jetzt hören wir gerade in Oberösterreich immer sehr viel über diese Dinge, dass nicht nur die Kirchen miteinander, sondern auch in der Kirche viel gestritten wird. Und da frage ich mich, ob du einen, wie das in der Praxis deiner Meinung nach aussehen soll, dass man weniger streitet oder dass die Kirchen eins werden. Wie kann sowas ausschauen? Ohne Weichschlag, ohne Weichlasche.
Ja, das ist auch eine gute Frage, ich kriege es dann gerne nachher auf. Streit wäre ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Nicht streiten ist ganz schlimm. Oder? Also wenn wir aufhören miteinander um Dinge zu ringen, weil sie uns wichtig sind, dann haben wir verloren. Streit, sagt man, kommt in der besten Familie vor. Wir sind von Gott berufen, Familie zu sein, also lass uns gemeinsam streiten. Aber nicht ums Recht haben. Nicht ums Recht haben. Sondern um der Liebe willen, damit wir gemeinsam Gott mehr lieben können. Da sollen wir streiten miteinander. Und ich glaube, das ist wirklich für mich ein Grundkonzept, dass je mehr jeder von uns persönlich, aber zum Beispiel auch die Kirche hat ja auch einen eigenen Spirit, jede Kirche, je mehr wir unserer Identität klar bewusst sind, umso weniger muss ich Angst haben vor deiner Identität. Deshalb sage ich, der Schlüssel für gesunden Streit ist Identitätsklärung. Dass ich mir bewusst werde, wer ich in Christus bin. Ich hatte früher wie die meisten, also eine der größten Angst, wenn man die Ängste weltweit schaut, was haben die Menschen für größte Ängste? Sterben ist in den Top 10, das ist klar. Fliegen ist in den Top 10, Angst vor Spinnen ist in den Top 10. Aber eine der größten Angst, oft in den Top 3 oder fast immer wahrscheinlich, und meistens sogar Top 1, Number 1, ist Sprechen vor Menschen. Menschenfurcht. Ich habe Angst, wenn ich das sage, was du über mich denkst. Das ist eine der grassierendsten Krankheiten, die alles verhindert. Wir haben Angst voreinander, deshalb machen wir ungesunde Streits. Wir haben Angst, dass wenn du zu stark etwas über deinen Glauben sagst, dass es meinen Glauben umwirft. Oder das wirft mich um. Meine Identität ist nicht da. Wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann kannst du mir alles sagen. Und ich kann sagen, wow, das klingt total anders bei mir. Ich kann sagen, wow, ich möchte dazulernen. Wow, das gefällt mir. Ich kann sagen, wow, das ist total doof. Ich kann sagen, wow, das sehe ich total anders. Aber ich kann sagen, wow, ich bin dein Freund. Weil ich weiß, wer ich bin. Es ist ja nicht alles, was du sagst, ein Angriff auf meine Glaubensidentität. Und deshalb, was die Kirche lernen muss und was wir persönlich lernen müssen, ist, dass wir unsere Identität in Christus klären. Und ich glaube, da leben wir oft wie Sklaven und nicht wie Kinder Gottes. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Das ist unsere große Berufung. Und wir leben wie Sklaven. Sklaven warten auf Auftrag, auf Lohn und Freizeit. Gott sagt in Galater, ich habe euch nicht einen Geist der Knechtschaft und der Sklavschaft gegeben. Ich habe euch einen Geist gegeben der Kindschaft, dass ihr nicht Angst haben müsst. Also lebt als Kinder, aber wir leben wie Sklaven. Wir warten bei Gott auf einen Auftrag und sind ganz confused, wenn mal nichts kommt. Er sagt, lebt doch einfach. Wir warten auf Freizeit, ich war am Sonntag in der Messe, jetzt kannst du mich eine Woche in Ruhe lassen. So funktioniert das Konzept nicht. Wir warten auf Lohn. Ich habe jetzt 20 Jahre in der Kirche gedient und jetzt werde ich krank. Jetzt wird meine Mama mit Krebs. Was ist mit dir falsch? Das ist Lohndenken. Wir haben nicht diesen Geist bekommen. Wir haben den Geist der Kindschaft bekommen. In Lukas 15, die zwei verlorenen Söhne. Und der barmherzige Vater, das waren keine Söhne, die haben sich wie Knechte verhalten. Die haben gesagt, gib mir, was mir zusteht, gib mir das Geld, ich will mal endlich leben. Der wollte wie ein Sklave weg von dem, was er eigentlich gut war. Hat er nachher gemerkt, dass beim Vater eigentlich gut war. Und dann ist er wie ein Sklave und sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, ich komme zurück als Knecht. Übt er diesen Spruch. Der hat seinen Vater nie gekannt. Der wüsste doch, wenn er den Vater kennen würde, wüsste er, der wartet auf mich mit offenen Armen. Der rennt mir entgegen, der weint. Der hat jeden Tag Ausschau gehalten, wie es heißt. Er hat seinen Vater nicht gekannt, wie so viele Christen den Vater nicht kennen. Gehen in die Kirche und kennen den Vater nicht. Kennen ihre Identität nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Wissen sie nicht, dass sie Sohn und Tochter sind. Lebt doch bewusst überzeugt aus dieser Knechtschaft. Aus dieser Kindschaft, die nicht aus der Knechtschaft.
Das andere machen wir eben ständig. Der zweite, das ist spannend, als der Sohn kommt und dann nachher, jetzt hast du wieder mal gedrückt und gewürgt, und nachher sagt er noch seinen Spruch, und das, da entgegnet Gott, der Vater antwortet auf die Identität und sagt, mein Sohn ist zurück. Das ist Identitätslähmung. Nicht mein Knecht, kommt jetzt wieder angekrochen. Mein Sohn ist zurück. Zweiter Sohn, wie ein Knecht, der sagt, ich habe immer für dich und nie hast du für mich geschlachtet. Das Erste, was der Vater sagt, ist, mein Kind. Mein Kind. Alles, was mein ist, ist dein. Was ist dein Problem? Das sagt er nicht mehr, das sage ich jetzt. Was ist dein Problem? Du bist doch mein Sohn. Lebe doch in dieser Sohnschaft. Und ich glaube, wir können als Kirchen beginnen, Freunde zu sein. Und als Christen beginnen, große Dinge zusammen zu bewegen, die Europa braucht. Mehr denn je. Es braucht mehr denn je eine lebendige Kirche. Eine lebendige Gemeinschaft. Ich meine nicht die eine Kirche, sondern gemeinsam als Kirche. Und wir können Großes bewegen, wenn wir unsere eigene Identität klären, mit einem weiten Herz weiter glauben und wenn wir angstfreie Zonen schaffen, nenne ich das immer, angstfreie Zonen, wo wir einander begegnen können. Ihr müsst nicht von mir Angst haben, wenn ihr katholisch seid. Ihr könnt einfach sagen, der Bobby ist falsch. Es ist mega einfach. Ihr müsst nicht sagen, wow, der wirft meinen Glauben um. Sagt doch einfach, im besten Fall habe ich was gelernt, was neu entdeckt. Und das alles andere spüren wir fröhlich. Also wir können auf einer angstfreien Zone können wir einander begegnen und gemeinsam mit klaren Werten, für uns sind die ja immer einfach ganz simpel, Christ-centered and Spirit-filled. Ein bisschen vielleicht noch Devil-kicking, ja? Aber Christus-zentriert und geisterfüllt, so sind wir unterwegs. Weil der Geist Gottes ist, da ist Kindschaft. Weil der Geist Gottes klärt Kindschaft. Und da können wir gemeinsam unterwegs sein und ganz große Dinge bewegen. Ich habe mit Johannes Hartl habe ich eine Freundschaft, wir machen immer wieder mal Events zusammen, das ist ein katholischer Theologe aus Augsburg. Wir haben ein Seminar gemacht mit 700 Menschen über Einheit. Und dann hat einer gefragt, Bobby, du und Johannes, wie habt ihr eure Differenzen überwunden, die ihr theologisch habt? Dann haben wir uns auf der Bühne angeschaut und merkt, wir haben ehrlich gesagt in all den Jahren noch gar nicht darüber geredet. Wir haben so viel zu tun, über das zu reden, was uns verbindet. Wir hatten noch gar nicht Zeit darüber zu reden, was wir anders sehen. So läuft's. Ich glaube, wir haben keine Zeit für böse Streits. Wir haben einfach keine Zeit. Das ist eine Welt, die Hoffnung braucht. Jeder, der mitziehen kann, soll mitziehen. Und die anderen, oh je, denen lassen wir Zeit.
Du hast von Identität in Gott gesprochen, ja, wir als Kinder Gottes sind. Wie erlebst du in deinem persönlichen Leben die Großzügigkeit Gottes? Wie hörst du auf Gott? Wie handelst du? Wie erlebst du seine Führung?
Ich habe viele verschiedene Dinge erlebt. Ich erlebe oft nicht Führung. Und da ist Gott einfach ruhig und dann mache ich. Und warte, ob es Leben produziert oder Frucht bringt. Ich jage das Leben. Wenn ich merke, es bringt nichts, dann mache ich es nicht mehr. Das ist ganz einfach. Weil ich glaube, wir haben, wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir ja seine Autorität und seinen Segen und dann können wir Segen produzieren und Gott hat nicht nur eine Linie vorgegeben, er hat eine Breite vorgegeben, wo wir auch selber entscheiden und denken können, sonst hätte er uns gar nicht denken, produzieren müssen. Das ist eine Eigenverantwortung im Leben drin. Ich erlebe manchmal eben in dem drin, dass ich Dinge mache und ich sehe Frucht und Leben und ich sage, wow, Gott, du bist unglaublich. Ich sehe, ich habe Wunder erlebt, ich habe tatsächlich, das ist für viele Leute immer unglaublich spektakulär, aber ich finde es eigentlich das Langweiligste, aber ich habe körperliche Heilungen erlebt. Also selber persönlich, als ich 24 Jahre war, habe ich meiner Mama gesagt, Mama, ich werde Prediger, ich höre auf als Lehrer, Gott hat zu mir geredet. Und da hat sie gesagt, oh, das habe ich gewusst. Und sagt, oh, wow, wieso hast du das gewusst? Und gesagt, weißt du, ich habe dir 24 Jahre lang etwas verschwiegen. Als du auf die Welt kamst, warst du körperlich behindert. Das war eine Schädigung vom Hirn. Der Doktor hat gesagt, ist irreparabel, kann man nichts machen. Du konntest dich nicht drehen, ich konnte mich irgendwo hinlegen, du konntest dich nicht wenden, du konntest nichts greifen, das hat alles nicht funktioniert. Du konntest oft nicht atmen, du wurdest blau, wir mussten dich so reanimieren. Über ein Jahr lang haben wir gekämpft um dich. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, wenn jemand krank ist, hol die Ältesten der Gemeinde und lass beten und salben. Und meine Eltern, ihr glaubt es ja kaum, die sind unglaublich naiv, die haben das einfach gemacht. Und haben das einfach gemacht und meine Mama hat da mit einem Jahr, als ich ein Jahr alt war, gebetet Vater im Himmel, wenn du meinen Sohn heilst, nicht heilst, werde ich das akzeptieren. Ich werde nicht ein Leben lang um Heilung kämpfen oder ringen. Das ist nicht mein Leben. Ich werde es einfach akzeptieren. Aber wenn du meinen Sohn heute heilst, dann wird dein Sohn sein ganzes Leben hier gehören. Und sie hat gesagt, ich habe gewusst, dass du irgendwann mal so endest und so einen Job machst, weil ich dich ja irgendwie geweiht habe. Und da kam dann Heilung. Ich glaube an Heilung, weil ich hier stehe. Und trotzdem sind für mich das nicht die spektakulärsten Dinge des Lebens. Weil das Volk Israel hat so viele Wunder erlebt und hat dann doch wieder 3 Tage später gezweifelt, war das wirklich Gott? Ist da wirklich noch mehr? Also wieso sterben wir? Ich glaube nicht, dass uns große Miracles irgendwo hinbringen. Die Frage ist immer, was geschieht mit der Veränderung deines Herzens? Und da drin, das ist für mich das Geheimnis, da drin Gott zu hören. Was tut Gott da drin? Weil wir sind ja sein Tempel, heißt es im Römer. Er lebt in mir. Gott muss nicht aus mir raus, um in mich hineinzusprechen. Ich glaube, dass sich mein Geist oft mit seinem Geist irgendwo da drin, die kommunizieren und da redet in mir drin was. Und ich weiß manchmal nicht, bin ich es oder ist es Gott. Immer wenn es spektakulär gut ist, bin es wahrscheinlich weniger ich. So meine Vermutung. Und dann folge ich dem einfach. Ich sage, dann musst du ausprobieren. Manchmal habe ich Gedanken, manchmal habe ich ganz starke Intuition, wo ich jeden Morgen mit demselben Gedanken aufwache und denke, ich muss das tun. Und dann tue ich es und so habe ich unglaubliche Wunder erlebt. Wirklich riesige Dinge, die ich sage, Wahnsinn, das kann nur Gott sein. Und manchmal habe ich auch, ich habe auch schon mal den Eindruck gehabt, einen Taxifahrer 100 Euro zu geben als Trinkgeld und der hat das genommen und dann ist er in Tränen ausgebrochen und hat seine Sünden gebeichtet und hat Christus ins Leben aufgenommen, da im Taxi, nein, nicht. Nein, der hat einfach Gedanken, ist weggefahren. Und ich habe gedacht, es passiert was Großes, weil ich dem 100 Euro gebe. Vielleicht war der Gedanke von Gott vielleicht nicht, who cares? Ich habe es probiert. Ich warte immer noch, dass er in 20 Jahren anruft und sagt, ich habe das in die Euro-Million investiert und hier sind deine 300.000 Anteile. Oder irgend sowas. Vielleicht war es einfach nur mein Wunsch, wieder eine gute Predigt-Story zu kreieren. Dann war es menschlich. Aber ich bin einfach unterwegs und versuche, den Gedanken Gottes zu folgen und zu hoffen, dass es die Gedanken Gottes sind. Aber auch gnädig mit mir zu sein, wenn ich einfach aus mir als Mensch heraus Sachen produziere, weil sogar die sind nicht einfach nur immer schlecht. Weil ich als Kind Gottes ja auch leben produzieren kann, dass er durch mich hindurch fließen lässt. Auch wenn er sagt, Bobby, war nicht deine beste Idee, aber weißt du was, ich schenke jetzt doch noch ein bisschen Segen. Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Gibt es in deinem Leben sowas wie Zweifel, dass du vielleicht auch etwas falsch machst oder wie gehst du damit um? Ist dann auch deine Strategie, einfach drauf loszugehen und zu schauen, was entwickelt sich, liege ich richtig, liege ich falsch? Oder,
ja, ich bin halt von der Persönlichkeit einer, der nicht zweifelt. Das hilft.
Das hilft immer, ja.
Ich habe auch mal gemerkt, dass grundsätzlich Zweifel und Sorgen, das ist sehr verwandt miteinander, das sind Zwillinge, die helfen ja gar nicht. Habt ihr euch das mal überlegt? Zum Beispiel Sorgen hilft ja gar nicht. Wenn ich ein Problem habe und ich sorge mich und es kommt gut, dann war es ja für die Katz, dass ich mich gesorgt habe. Wenn ich mich gesorgt habe und es kommt schlecht, war es ja für die Katz, dass ich mich gesorgt habe, weil ich kann es ja nicht ändern. Und wenn ich ein Problem habe und es ist gar kein Problem, wie in 90% der Fälle, dann hat der Sorgen auch nichts genützt. Also ich frage mich, wer ist auf die doofe Idee gekommen, sich zu sorgen? Und wer ist eigentlich auf die doofe Idee gekommen, zu zweifeln? Was nützt mir der Zweifel? Ihr dürft zweifeln, gell? Das ist ganz normal. Ja? Thomas, der Zweifel. Es ist normal, dass wir Zweifel haben, aber bringt mich ja im Leben nicht weiter, weil wir verstehen, wir haben dann manchmal das Gefühl, der Zweifel ist ja so wuchtig, der ist ja so grandios, ich zweifle, was ich glaube. Wieso zweifeln wir nicht mal die Zweifel an? Vielleicht ist ja daran irgendwas schräg. Vielleicht ist ja das die Seele, die spricht. Also Zweifel helfen ja auch nicht in der Wahrheitsfindung. Was nicht heißt, dass wir nicht zweifeln sollen. Und ich glaube, es gibt Persönlichkeiten, die einfach sehr viel mehr hinterfragen. Und das ist aber in Ordnung. Also ich glaube, egal wie bodenständig und wie überzeugt ich durchs Leben gehe, ich habe manchmal sowieso so wach, nein, so Einschlafmomente gehabt, ich bin nicht eingeschlafen, aber so Angstmomente, wo ich im Bett lag und dachte, Himmel, was glaube ich eigentlich? was, wenn das alles nichts ist? Oder ich glaube, wenn du auf dem Bett liegst, auf dem Sterbebett, dann nützen dir deine 90 Jahre Glaube nichts. Dann liegst du jetzt einfach und sagst, hoffentlich war es richtig. Weil es ja auch noch schön wäre, wäre es richtig. Wenn nichts mehr kommt, hat man ja nichts verloren. Wenn was kommt, hat man gewonnen. Also rein mathematisch gesehen, hat schon Blaise Pascal gesagt, glaube ich, was, ist man immer auf der Gewinnerseite. Und es hat mal einer unglaublich schön gesagt, weißt du, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Jesus und der Wahrheit und Jesus wäre nicht die Wahrheit, aber ich müsste mich entscheiden zwischen Jesus und der Wahrheit, ich würde trotzdem mit Jesus gehen, weil es so wunderschön ist. Ich glaube, ja, Zweifel sind normal. Wir dürfen und wir müssen manchmal wieder hinterfragen. Wir haben manchmal Angstzustände. Himmel, bin ich eigentlich der Einzige, der doof ist oder naiv ist? Oder sind es die anderen oder sind es wir alle? Aber ich glaube, wir müssen auch manchmal die Zweifel mutig anzweifeln. Das ist Chaos der Emotionen. Und es gibt so viele, wenn ich die Bibel lese, da gibt es geschichtlich so viel Bestätigung. Es gibt so viele 6408 Prophezeiungen in der Bibel und 3268 sind bis jetzt so erfüllt, genau wie es die Bibel sagt. Und die anderen sind nicht so gekommen, dass sie nicht noch kommen könnten. Also da ist Gott unterwegs, dass Geschichte geschrieben worden, das sind nicht einfach Zufälle, das ist mathematisch gar nicht möglich. All das, was da geschehen ist, spektakulär für mich. Mein persönliches Leben, teilweise langweilig, aber teilweise spektakulär. Also man kann das alles wegnehmen und immer wieder hinterfragen, aber es bringt mich nicht weiter. Irgendwo müssen wir uns einfach mal aufs Wasser wagen wie Petrus und entweder sind wir dann am Schwimmen, weil wir merken, Himmel, das trägt ja. Und manchmal saufen wir ab und manchmal stehen wir wieder auf der Wasseroberfläche. Aber ich glaube, lass uns den Zweifel nicht zu viel Gewicht beimessen. Die sind da, das ist natürlich. Und die werden vielleicht eben ganz am Schluss vom Leben noch ganz groß kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir groß falsch was gelebt haben, wenn wir so unterwegs sind. Im besten Fall gewinne ich.
Ich glaube, das war ein guter Schlusswort. Einfach aus der Intensität Gottes, aus der Liebe, die Gott für uns hat, zu leben und sich einfach zu trauen, zu leben und auszuprobieren. Ich glaube, das ist für alle eine sehr befreiende Botschaft, weil wir oft auch in den engen Denken drinnen sind. Und ich bedanke mich noch einmal für deinen Vortrag. Ich glaube, der Bobby hat sich einen ganz großen Applaus verdient.
Danke.
Nun darf ich den Pater Thomas bitte zu uns bitten. Er wird uns das Stammball servieren.
Weil wir das jetzt Schnaps erwarten, muss ich leider enttäuschen. Oh. Jetzt kommen sie mit dem Schnaps. Aber ich bin wieder nachher, okay, Puppi. Ich glaube, wir haben uns schon vor Jahren, ich bin 2010 nach Österreich gekommen und vielleicht, der Gerhard wird es vielleicht noch wissen, irgendwann einmal habe ich schon gesagt, wir müssen mal Poppy nach links holen. Und dann habe ich es probiert und so, wir haben vorhin noch gerätselt, wo haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, ich habe die damals mal gefragt und dann wollte er natürlich nicht kommen zu mir. Aber die Barbara hat dann gefragt und jetzt hat es geklappt. Ich freue mich wirklich, dass du gekommen bist und es waren so viele spannende Sachen dabei. Bin ich das, der so knackst? Was hat mich am meisten beeindruckt? Ich meine, es gäbe viele Dinge zu sagen, aber ihr wollt es einmal haben, denke ich. Assoziationen oder Dinge, die mir in mir behalten haben. Also diesen Satz, jage dem Leben nach. Ich glaube, das ist echt ein Ding, das wir alle, gerade wir Christen, mehr leben sollten. Mit Begeisterung, mit Freude, mit Unruhe auch irgendwie zu jagen nach diesem Leben. Und das Leben ist das Leben in Fülle, das Jesus uns versprochen hat. Dann habe ich die ganze Zeit gewartet, eben genau auf dieses Chaos, aus dem Gott ja das Leben erschaffen hat, alles erschaffen hat. Für Gott ist das kein Problem, aus dem Chaos Ordnung zu machen. Ein Wort und aus dem Chaos wird Kosmos. Leben, Ordnung, Schönheit und das Universum. Alles Universum, alles deutet auf ihn hin, dann, auf diesen Gott, der alles in der Hand hat. Auch ist mir eingefallen, dass Thomas von Aquin in der seine Summa, nicht die Theologica, sondern die andere Summa, für die Heiden, beginnt er mit diesem Wort am Anfang, ist am Anfang aller Weisheit ist die Ordnung. Ja, und jeder, der weise handelt, ist auch einer, der ordnet. Und wir können, das ist auch irgendwie, es hat mich, diese Lehre hat mich auch nicht mehr losgelassen, vielleicht muss ich auch mal was schreiben oder was predigen, über das, dass wir berufen sind, Priester zu sein, und ich meine jetzt nicht einmal Priester so im Sinn, dass jeder von uns soll ein Priester sein zwischen dem Chaos und Gott. Weil überall, wo Gott hinkommt, da ist eben nicht mehr Chaos. Und das ist einfach diese unglaubliche Aufgabe, dieses Vertrauen, das Gott in uns hat, dass wir ihm da Raum geben können. Und manchmal sind es ja nur wir, die zu gewissen Dingen Raum geben können. Wir merken dann schon, Gott respektiert ja unser Herz und unser Umfeld. Er lässt uns ja die Wahl, ob wir diese Klinke, diese Tür von innen aufmachen oder nicht. Oder? Ich stehe an der Tür und klopfe. Und das auch mit diesem Streiten. Ja, lasst uns streiten, aber nicht gegeneinander, sondern um Recht zu haben, sondern gemeinsam, um die Liebe streiten. Und das ist gut, ja, wir sind alles. Früher hat man gesagt, die Mitstreiter, oder? Wir sind gemeinsam, wir kämpfen für die gute Sache, wir kämpfen, um das Evangelium zu verbreiten, um Gott irgendwie sichtbar zu machen in dieser Welt. Und ein letztes Bild, das mir auch gekommen ist, von diesem Buch Daniel, glaube ich, ist es, du wirst es mir sagen vielleicht, wo dieser Traum ist von diesem riesengroßen Statue, die so schrecklich ausschaut und aus vielen verschiedenen Materialien ist, Ton und irgendwelche Legierungen und dann Silber und Gold und so, also wunderbar, ist irgendwie so eine Art Götze. Und dann, was beginnt? Niemand kann diese Figur irgendwie besiegen. Es ist irgendwie dieses Ungetüm, dieses Chaos. Und dann kommt von einem hohen Berg, nicht ein riesengroßes Ding, so ein winziger, ein kleiner Stein, der dort von der Höhe herabrollt. Und dieser Stein wird größer und größer und er schlägt zu diesem, an diese Statue, und er wirft das ganze Ding um und alles fällt in sich zusammen und es kann Neues entstehen, so wie du gesagt hast. Und dieser Stein haben schon die Kirchenväter eben gelesen, als der von oben kommt, das ist Jesus Christus. Und ich glaube, immer dort, wo wir uns auf dieses Steinchen, auf diesen kleinen, riesigen Jesus einlassen, dort kann immer Neues entstehen, können immer Dinge verwandelt werden und gibt es immer Hoffnung bis zuletzt. Also danke, Bobby, für deine Anregungen. Vielleicht können wir mit einem kleinen Gebet schließen. Ich weiß nicht, ich fühle mich bei Ihnen inspiriert, dass wir ein kleines Gebet sprechen. Herr, danke, dass du immer wieder aus unserem Chaos großartige Dinge schaffen willst. Danke dafür, dass du, Bobby, jetzt so viele Kilometer da durch Lüfte und Städte und bis nach Linz hergebracht hast, dass du ihn geführt hast, dass du ihm so viel schon erleben hast lassen mit dir, dass du ihm die Kraft und den Mut gegeben hast, Zeugnis zu geben. Gib uns auch von diesem Geist, jedem von uns, jedem, der heute hier ist, schicke uns aus. Lass uns Mut haben, Dinge anzusprechen und vielleicht mit diesem kleinen Bild auch Brote oder diese Fische, die kleinen Dinge, die vielleicht für uns unscheinbar sind oder auch unwesentlich manchmal erscheinen, dass wir die dir geben. Gib uns diesen Mut, diesen Geist, dass wir da mit dir gehen können. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass du auferstanden bist, dass du lebst und lebendig bist und dass du unser Freund sein wirst. Und danke, dass du uns jeden Tag fragst, ob ich dich liebe und wir dich lieben. Und gib uns diesen Mut, aufzustehen und zu sagen, ja Herr, auch wenn es wenig ist manchmal oder es schwach ist, aber ich will dich lieben. Ich liebe dich und ich will dich lieben. Hilf meinem Unglauben, so wie der eine gesagt hat, auch ich glaube, aber hilf du meinem Unglauben. Ich liebe dich, ein bisschen hilfst du meiner Liebe, dass sie ganz wird. Danke. Amen.
Da hinten habe ich übrigens noch zwei Bücher mitgebracht, nur ein paar Exemplare. Das eine heißt Neuländisch, da habe ich genau über dieses Weitwerden geschrieben. Wie können wir in neues Land hineinkommen? Wie können wir miteinander als Christen unterwegs sein? Da habe ich viel in Neuländisch geschrieben. Das andere, da habe ich nur 5 Bücher mitgenommen, das heißt Unfertig. Dass wir als Menschen unfertig bleiben, das ist nichts Schlimmes. Es ist einfach menschlich. Es ist keine Ausrede, es ist einfach eine Erklärung. Als unfertige Jesus nachfolgen, in diese Leidenschaft hinein, da habe ich darüber geschrieben. Was. Die kann man auch online kaufen, aber ich bin froh, wenn ihr so viel wie möglich mitnehmt, dann habe ich die los, sonst muss ich wieder im Flugzeug nach Hause schleppen. Also, ja, gut.
Okay, Bobby, wir haben da noch eine Kleinigkeit mitgenommen. Du wirst es nicht glauben, aber eine Linzertorte. Vielen, vielen Dank, Thomas. Und für deine Mädels aus Manderschnitten, es war wirklich eine große Freude, dass du da warst und ich glaube, jeder von uns kann was mitnehmen. Vielen Dank, kommt's gut heim, schön, dass du da warst.